Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Persönlich, ich vertrete einen Fachverlag für Archäologie. Und da erwartet man nicht unbedingt, dass ein Krimi erscheint. Ist natürlich eine private Geschichte, warum das so gekommen ist. Michael Wendel ist promovierter Archäologe für klassische Archäologie. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Und er hat normalerweise, wie was sagt man so schön, dicke, fette Fachbücher geschrieben. Nicht? Bis durch jähe gesundheitliche Probleme er auf einmal aus seinem wissenschaftlichen Leben gerissen worden ist. Nicht? Er hatte also mehrere gesundheitliche Vorfälle, unter anderem einen schweren Schlaganfall. Und da, wo eigentlich dann Leute sagen, es geht nichts mehr, hat er gesagt, nee, ich mache weiter. Und das ist eigentlich das Beachtliche, nicht? Er hat begonnen, seine Erlebnisse in der Krankheit niederzuschreiben. Nicht? Vor einigen Jahren erschien sozusagen in seinem neuen zweiten Leben hier dieses Büchlein Blumenkohl mit Schlag. Nicht? Dann kam noch ein Blumenkohl mit Nachschlag. Nicht? Diese Bücher. Und jetzt hat er ganz neu sozusagen seine alte berufliche Profession. Er hat jahrelang in Bulgarien, in Karasura, ausgegraben. Er kennt also die Verhältnisse in Bulgarien sehr gut und hat seine Erlebnisse in einen Krimi verarbeitet mit dem Titel Die Gier nach dem Gold der Toten. Eine hochinteressante Sache, spielt in Bulgarien der Nachwendezeit. Und ist sozusagen sein Debüt als Kriminalautor. Und er wird jetzt hier etwas aus diesem Buch vorlesen. Wir haben das Buch mitgebracht. Wer Interesse hat, kann es hier gleich am Stand mitnehmen. Ansonsten finden Sie uns auch in der Halle 3, also gleich hier vorne, Stand H110, also genau an der anderen Ecke in der Diagonale, sitzen wir. Sie können auch gerne mal bei uns vorbeikommen, wir haben auch noch andere Bücher mit. Und jetzt bitte ich mal dem Michael, einige Seiten aus seinem Buch hier vorzutragen.
Schönen guten Tag. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich begrüße Sie alle, auch viele bekannte Gesichter. Ich danke Ihnen auch, dass Sie erschienen sind. Ich will das kurz machen, will nicht so viel erzählen. Sie sollten das Buch lesen, dann wissen Sie alles. Es ist gar nicht kompliziert und Sie werden auch viel zu lachen haben, denke ich mir. Es geht hier einfach um, ich habe also 30 Jahre in Bulgarien gelebt und dort ausgegraben, mehrere Ausgrabungen und habe auch den abgebildeten Goldschatz hier selbst gefunden. Seltsamerweise genau an meinem Geburtstag, an meinem 30. Und alles schon im Fach publiziert bei Herrn Bayer. Aber das ist nun eben hier meine Krankenbeschäftigung und eigentlich meine Therapie. Und ich freue mich, dass sogar Therapeutinnen aus meiner ersten Reha hier sind, die dann also auch das Buch in der Reha verbreitet haben an die Kranken. Und dann, naja, ich würde schon sagen, Erfolg gehabt haben. Mir geht es nicht ums Gold verdienen beim Schreiben, mir geht es einfach um die Lust am Leben und am Lachen. Ja. Wie? 57? Ja. Ja, da stimmt's. So. Das ist also eine Reise durch Bulgarien. Nach der Wende begann dort eine sehr große Kampagne der Grabräuberei. Es ist meistens so, die alten Gesetze, die galten nichts mehr. Es wurden neue, laschere, viel laschere Gesetze gemacht. Und die Bulgaren waren immer ein Durchzugsgebiet für viele, viele Völkerschaften und haben auch eine Riesenkultur, die Thraker, die also auch vor allen Dingen sehr viel Gold hinterlassen haben. Ich muss noch dazu sagen, das Gebiet Bulgariens, also der Ostbalkan, hieß also auch die Goldkammer des Römischen Reiches. Das fast das ganze Gold, das die Römer verarbeitet haben, stammt aus dieser Gegend. Aber wir gehen in die Nachwendezeit, die war spannend, auch in Bulgarien. Aber so viel anders war es ja auch nicht als hier mit all diesen Erscheinungen, die wir da selbst kennengelernt haben hier. Aber ich war damals in Bulgarien und das war einfach so. Das Kapitel, was ich jetzt hier aus mittendrin erst einmal zum Vortrag bringen möchte, heißt einfach Spezialeinheit Bulgarisches Gold. Da geht es um die Gründung einer Polizeieinheit, die sich nur auf das Fassen der Grabräuber und die Rückführung der geraubten Dinge. Es wurden auch ganze Museen ausgeräumt. In einem ganzen Museum stand, war also Plovdiv, also auch ein Fall. Aber das lesen Sie alles hier. So. Oberst Wassiljew wird einige Tage später zum Ministerpräsidenten. Einem kleinen, unscheinbaren Burschlein mit Halbglatze, großer schwarzer Brille und noch größerer Klappe einbestellt. Niemand kann diesen durch und durch verlogenen Denunzianten und Karrieristen leiden. Während der kommunistischen Ära in den Reihen der heldenhaft kämpfenden bulgarischen Stasi groß geworden, begann er, sobald der Sieg der demokratischen Revolution einigermaßen gewiss war, seine Karriere mit Verrat. Damals denunzierte er ehemalige Genossen, Kollegen und Freunde, dass es eine Freude war. Aus jener Zeit stammt auch sein Spitzname Die Ratte. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften kauften ihm seine Eltern neureiche Wendegewinner die Staatsexamina, einschließlich Doktortitel plus Anwaltskanzlei in der Hauptstadt. Er heiratete eine dicke, schwer und einflussreiche, ungebildete, jedoch durch und durch gemeingefährliche Landpomeranze. Einzige Tochter eines einflussreichen Mafia-Anwaltes, die ihm nicht nur die Karriere in der Blauen Partei ermöglichte, sondern ihn durch ihre vielfältigen Beziehungen und reichlich Geld den Durchmarsch bis an die Spitze des Kabinetts ermöglichte. So versorgt und geschützt begann er als Kabinettschef bald selbst Geld zu machen. Von jedem Projekt, jedem Deal, vor allem mit Ausländern, jeder Investition, die er zu bewilligen, sprich zu unterschreiben hatte, beanspruchte er Gerüchten zufolge 10% der Gesamtsumme. Und das war viel Geld. Das Projekt Deals für sich. Das brachte ihm in Kürze nicht nur Millionen Euro, versteht sich, sondern auch den Spitznamen Mr. 10% ein. Bei Hilfsgeldern und Investitionen aus dem Ausland, vor allem aus Brüssel, durften es immer mal ohne seine mittlerweile fast gesetzlichen 10% einzurechnen, ein paar Prozent mehr sein, denn er hält sich für das Gesetz. Während das Geld quasi von selbst zu ihm kam, organisierte seine Frau im Süden des Landes ein groß angelegtes Schmuggelnetz für Treib- und Schmierstoffe, also für Öl, Benzin und Diesel. Das Jugo-Embargo von der NATO über die Länder des ehemaligen Jugoslawien verhängt, machte es möglich. Mit Hilfe der Mafia und ihres Vaters konnte die Frau des Ministerpräsidenten unmittelbar nach der Wende entscheidenden Einfluss über die einzige Ölraffinerie des Landes in der bekannten Hafenstadt Burgas sichern, was sie befähigte, Fertigprodukte abzuzweigen und damit das Embargo zu brechen. Eine riesige Flotte Tankwagen türkischer, mazedonischer und einheimischer Speditionsfirmen rollte bald ununterbrochen durch das Land nach Westen, zu befreundeten Nachbarn in Mazedonien und von dort auf den berühmt-berüchtigten Autoput wieder nach Norden, wo die Fracht nachts im Schatten von Belgrad und unter serbischem Schutz umgeschlagen und mit Lastschiffen auf Save und Donau gut getarnt weiter transportiert und an die Kunden im Rest des ehemaligen Jugoslawiens geliefert wurde. Nachts konnten die Lastkähne kaum von den NATO-Truppen unter Beschuss genommen werden, denn alles war gut getarnt und lief wie geschmiert. Das Geld floss ohne Ende in die Tasche des Familienclans, der bald Oligarchenstatus erreicht hatte. Eine einschneidende logistische Komplikation brachte nach einiger Zeit die Bombardierung der neuen Donaubrücke bei Novi Sad durch NATO-Verbände. Die zerbombte Brücke sperrte nun die Donau und es musste bald eine neue Route gesucht werden. Auch dieser für die NATO und die an den unzähligen Kriegsoperationen beteiligten Länder, der unrühmliche Krieg endete und das Geschäft musste nur noch legalisiert werden, was dank des Ministerpräsidenten und seiner Kabinettskollegen nicht schwer war. Die Raffinerie von Burgas war früher sogenanntes Volkseigentum und musste einer Forderung der EU zufolge wie überall demokratisch privatisiert werden. Die Führungspositionen in der Raffinerie waren schon längst personell ausgetauscht und mit eigenen Leuten besetzt worden. Alles Weitere war so leicht wie schamlos. Der zu privatisierende Betrieb wurde europaweit zum Verkauf ausgeschrieben und fand wie von selbst den oder die entsprechenden Käufer. War das hier? Ja. Käufer. Natürlich waren die Ausschreibungen im Kabinett durch den Ministerpräsidenten und seine Clique so ausgefertigt, kontrolliert und genehmigt worden, dass der Betrieb, wie viele andere auch, vom Staatseigentum reibungslos in den Besitz einzelner Familien, wie die des Ministerpräsidenten und anderer zwielichtiger Gestalten und Organisationen übergehen konnte. Gleich. Die Frau des Kabinettschefs wurde Vorstandsvorsitzende der neuen Bulgaröl AG und somit die reichste und erste Dame des Landes, was sie wahrscheinlich heute noch ist, falls sie nicht gestorben wurde. So, jetzt geht's weiter. Ja. Entschuldigen Sie bitte, aber geht ein bisschen langsam bei mir. Eines der nächsten Kapitel heißt Mittagessen im Hotel Park. Die Gruppe um Boris und Julia trifft in der Dienststelle ein. Bei der Einfahrt in den Hof des großen Gebäudes gibt ein Wachhabender dem Chauffeur ein unauffälliges Zeichen. Was war das denn, fragt Boris, der noch keine Erfahrungen mit der Zentrale hat, Julia. Wir werden beobachtet, aber nicht mehr lange, antwortet sie ihm lakonisch, ja fast eisig. Was ist denn los, Julia, fragt Boris besorgt. Ach, ich bin nur wütend auf diese geld- und goldgierigen Ausländer, die von nichts und niemand Halt machen. Was zum Teufel bilden die sich eigentlich ein, dass hier ist unser Land, um das für unsere Vorfahren gekämpft und dabei große Opfer erlitten haben. Aber ich werde sie jagen, solange ich lebe, antwortet sie in heiligem patriotischen Zorn. Vergiss dabei aber unsere einheimischen Verräter nicht, die uns verkaufen, um sich selbst zu bereichern, wirft Tanja ein, die sich über Julias Bemerkung geärgert hat. Julia führt Boris und Tanja in ihr Reich, das Vorzimmer des Ministers. Wassiljew lässt nicht lange auf sich warten. Er macht sich zuerst mit der schönen Buchhändlerin bekannt. Frau Tonewa, es tut mir leid, dass wir Ihnen so viele Umstände bereitet haben, aber die Staatsräson verlangt manchmal ungewöhnliche Maßnahmen, die durchaus auch mal das Wohl unserer Bürger beeinträchtigen können. Ich danke Ihnen ausdrücklich für Ihren Einsatz und versichere Ihnen, dass wir Ihnen alle materiellen Schäden voll und ganz bis auf den letzten Eurocent ersetzen werden. Wir müssen Sie jedoch zuerst in Sicherheit bringen, verehrte Frau Tonewa. Tanja wird aufmerksam und schaut ein wenig ängstlich zu Julia. Die Freundin nickt ihr jedoch aufmunternd lächelnd zurück, was Wassiljew natürlich bemerkt hat und gleichfalls seine Rede fortsetzt. Keine Bange, wir tun Ihnen nichts, sondern schlagen Ihnen vor, vorerst bei uns zu bleiben. Wir möchten Sie später gern an herausragender Stelle einsetzen. Ihre Fremdsprachenkenntnisse, Erfahrungen im Ausland, Bildungsweg und Charakter befähigen Sie hervorragend für eine wichtige Stellung in unserem künftigen europäisch-demokratischen Staat. Sie sind für uns sehr wertvoll, aber äußerst gefährdet. Deshalb müssen wir Sie sofort aus der Schusslinie nehmen und Sie bitten, sich mit unserer Arbeit vertraut zu machen. Wie ich von unserem Chefermittler und frisch gebackenem Oberst Boris Kolidarow erfahren konnte, haben unsere Spurensicherer in ihrer Buchhandlung außer der Sprengladung noch vier Wanzen gefunden, von denen drei ausländische Fabrikate aus dem Westen und einer aus dem Osten waren. Aber ich bemerke, wir haben alle Hunger. Sie auch? Darf ich Sie zum Essen einladen? Dabei können wir uns in Ruhe weiter unterhalten und etwas entspannen. Auf dem Weg zum Restaurant fragt Tanja die Freundin beklommen nach ihrer Wohnung im Stadtzentrum von Sofia. Julia beruhigt sie, alles bleibt so, wie es ist und wird sicher sein. Ich werde mich selbst um deine Wohnung, dein Eigentum und alle anderen persönlichen Dinge kümmern. Die Bulgaren lieben reich gedeckte Tafeln. Noch mehr jedoch müssen sie Gespräche und Diskussionen beim Essen. Sie regeln auch viel bei Tisch. Kleine und große Sünden werden besprochen und vergeben, aber auch Verhandlungen und Geschäfte getätigt. Manchmal vornehmlich in bestimmten Kreisen, die zu einer ehrenwerten Gesellschaft gehören. Auch schon manchmal mit vollem Mund und einer Hand auf dem Knie der Nachbarin wird ein Todesurteil gesprochen. Kurzum, ein großer Teil des gesellschaftlichen Lebens wird bei Tisch und gutem Essen und Trinken realisiert. Das gemeinsame Essen erfüllt auf diese Weise eine wichtige soziale Funktion. So auch bei Wassiljew, dem Gastgeber, der die Gepflogenheiten und Bräuche seines Landes genau kennt und danach lebt. Jedenfalls findet die kleine Gruppe im Restaurant des zentralen Hotels im Zentrum von Sofia, dem Fünf-Sterne-Park, einen für sie reservierten unauffälligen Tisch in einer gemütlichen Ecke. Bei der Vorspeise, Schnaps und Salat, werden die letzten Ereignisse vom Vortage in einer Art Manöverkritik durchgesprochen. Der Kellner serviert gerade den Hauptgang, als Tanja vor Schrecken und Angst ganz weiß wird. Sie stößt mit einem Knie Julia, ihre Nachbarin, am Tisch leicht an und weist sie mit den Augen auf den Kellner hin. Sie gluckst und beginnt zu lachen, neigt sich, wie das Frauen oft tun, wenn sie ihren Freundinnen ein Geheimnis mitteilen wollen, zu Julia zu und flüstert ihr ins Ohr, das ist der Engländer. Die Freundin legt unter dem Tisch zu Tanjas Beruhigung eine Hand auf deren Knie. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Der Kellner, wahrscheinlich misstrauisch geworden, erkannt zu sein, stellt seinen Teller, die er gerade abgeräumt hatte, reichlich ungeschickt wieder ab. Danach greift er desto geschickter mit der rechten Hand unter seine weiße Jacke in die linke Achselhöhle, wo Killer gewöhnlich ihre Handfeuerwaffen im Halfter tragen. Von diesem Moment an sitzen alle, allerdings ohne Tanja, die noch nichts versteht, eine gefühlte Ewigkeit von nur einigen Sekunden, wie in Schockstarre am Tisch, ahnen, dass jemand von ihnen wahrscheinlich im nächsten Moment erschossen werden könnte. Nur die schöne Buchhändlerin schaut sich verwundert um. In die Stille hinein ist nahezu im gleichen Augenblick ein leiser Plupp, wie das Entkorken einer Weinflasche zu hören. Der Kellner erstarrt sofort in seine Bewegungen. Nur die Augen springen ihm fast aus den Höhlen. Im Getöse seines Sturzes über den Beistelltisch mit dem abgeräumten Geschirr ertönt noch ein Schuss. Kaum ein Gast im Restaurant hat bis dahin mitbekommen, was in der Ecke passiert. Und selbst die erfahrenen Männer, Wassiljew und Boris, haben zwar gemerkt, dass zwei Schüsse gefallen sind, aber nicht, wer den ersten wahrscheinlich tödlichen Schuss abgefeuert hat. Ich muss mal ganz schnell mal. Ja, sie schauen noch beide auf Julia, die seelenruhig weiter ist, aber die Blicke der anderen fast körperlich spürend, Messer und Gabel ohne Zittern ablegt, hochschaut und mit ruhiger, fast gelangweilter Stimme fragt, was war das denn? Die Tischnachbarn schütteln nur leicht die Köpfe. Lediglich Vassiljew gibt irgendwelche Anweisungen durch sein Phone. Dann schaut er auf Julia und antwortet, was soll schon gewesen sein, ein ungeschickter Kellner, der mit entsicherter Waffe herumläuft, aus der sich ein Schuss gelöst hat. Ein Unfall, denke ich mir. Unsere Leute werden gleich hier eintreffen, um aufzuräumen. Sich an Boris wendend, ich danke unseren beiden Frauen und wir machen uns davon. Du sicherst den Tatort und wartest auf unsere Ermittler. Keine Presse um Himmels Willen, keine Interviews, keine Namen und leise. Denk bitte daran, ein Schuss. Wir haben nur den Pistolenschuss des Kellners gehört. Meine Damen, wir müssen, es wird gleich ungemütlich. Zu Tanja, die nicht wusste, was passiert war, gewandt. Komisches Personal haben die hier. Aber fünf standen an der Eingangstür. Ha. Die drei verlassen seelenruhig das Restaurant durch den Hintereingang, wo schon ein schwerer Daimler auf sie wartet. Vassiljew kehrt in seine Dienststelle zurück, wo ihn die Unannehmlichkeit eines Gesprächs mit Generalstaatsanwalt Pockel erwartet, der allerdings noch nichts von der Schießerei im Hotelrestaurant weiß. Die beiden Damen fahren derweil zu Julias Wohnung weiter, wo Tanja sich erst einmal ausruhen kann, um auf Boris zu warten, der noch im Hotel zu tun hat. Noch spät in der Nacht kommt Vassil zu Julia, um sie einzuweisen, dass er einen verlässlichen Tipp bekommen habe, der auf beträchtliche Unregelmäßigkeiten in einigen der bedeutendsten Museen in der Landesmitte sowie in den terroristischen Zentren an der Küste hinweist. Morgen früh würde für sie ein bequemer Regierungswagen sowie ein Minibus mit Chauffeur und zwei von der Generalstaatsanwalt autorisierten Untersuchungsrichtern nebst polizeilichen Vollzugsbeamten bereitstehen, die alle nötigen Papiere wie Durchsuchung und Haftbefehle bei sich haben. Leiter der polizeilichen Maßnahmen wird Boris sein. Julia ist Leiterin des Organisationsstabes und Lazar wird für eure Sicherheit sorgen. Er hat sich tapfer geschlagen. Bitte nehmt auch Tanja mit. Sie wird mit Netka, einer in Deutschland tätigen bulgarischen Archäologin, zusammenarbeiten, die sich dort über archäologisches Fundmaterial aus Bulgarien promoviert hat. Damit ist sie für euch genau die Richtige. Sie wird im Plovdiv zu eurer Gruppe stoßen. Seid bitte vorsichtig und kommt alle gesund wieder. Es kann gefährlich werden. Ach so, das hätte ich doch beinahe vergessen. Lazar ist bereits mit seiner Gruppe zu eurer Unterstützung unterwegs. Auch er wird sich rechtzeitig bei euch melden. Hier sind eure Befehle und Aufgaben. Das Kuvert ist verschlossen und versiegelt. Boris soll es erst vor der angetretenen Truppe und im Beisein von Lazarev öffnen und das Schreiben verlesen. So, das war's. Viel Glück und seht euch vor. Das war's. Dankeschön.
Ja, ich danke ganz herzlich Michael für das Vortragen von zwei Auszügen aus seinem Buch. Und wie gesagt, das wird irgendwo ganz, ganz spannend und es gibt ein ganz unerwartetes Ende, mit dem man einfach nicht rechnet. Aber das wollen wir hier nicht verraten, sondern das muss man dann selber erkunden, wenn man es liest. Wie gesagt, das Buch ist hier oder bei uns am Stand. Man kann es kaufen, man kann es später auch bestellen. Für 99 sind Sie auf alle Fälle dabei. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und wünsche natürlich unser Michael, dass es nicht das letzte Buch aus seiner Hand ist. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.